Man kann, glaube ich, heutzutage sagen, dass jeder Bundesligist einen eigenen YouTube-Channel hat und der ist ja bekanntlich Free Content für alle. Aber so die Großen, in Anführungsstrichen, wir sind ja jetzt auch Dritter geworden, also gehören wir jetzt auch fast zu den Großen, die haben Pay-Content.
Moin moin, hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und wie üblich ist auch Arp Philipp Obst dabei. Philipp, sei gegrüßt.
Grüß dich Dennis, hi.
Du, heute nehmen wir ja unsere letzte Folge vor der Sommerpause auf. Krass, ne? Da haben wir einen ganz schön wilden Ritt hinter uns, oder?
Ja, da seit dem letzten Herbst quasi. War es jetzt eine ganze Menge, muss ich sagen. Also wir haben ganz unterschiedliche Themen, ganz auch mit vielen wirklich interessanten Menschen darüber gesprochen. Das habe ich tatsächlich, als wir damals angefangen haben, so nicht erwartet. Oder wie siehst du das?
Nee, ganz, ganz ähnlich. Wie viele interessante Gesprächspartner und auch eine Gesprächspartnerin wir kennenlernen durften. Das hat mich beeindruckt, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich denke, wir haben uns jetzt durchaus eine Pause auch verdient, um die Akkus aufzuladen und danach geht es dann mit neuer Energie weiter. Aber bleiben wir bei der heutigen Aufnahme und dem heutigen Thema, da haben wir uns nämlich auch was ganz Schönes vorgenommen, oder?
Das haben wir. Heute wollen wir mal einen Blick in die Medienlandschaft im Fußballkontext werfen und zwar da im Speziellen zu clubeigenen Medien. Und dafür haben wir uns auch einen besonderen Gast eingeladen und wir dürfen heute begrüßen Felix Janoschek vom VfL Wolfsburg. Hallo Felix, grüß dich.
Hallo Philipp, hallo Dennis, moin.
Moin.
Moin. Fast aus Wolfsburg, ich bin im Homeoffice.
Okay, du bist, okay. Felix, du bist aus NRW, aus St. Augustin und hast dann nach dem Abitur, wenn ich das richtig gelesen habe, Technikjournalismus in Bonn und später Journalistik in Hannover studiert. Ist das richtig?
Fast richtig. Also eine kleine Verdreher war drin. Also ich komme aus Bonn und habe in St. Augustin an der Hochschule dort studiert, Technikjournalismus. Und dann Hannover war genau der richtige Weg dann, genau.
Genau, und dann bist du nach Hannover gegangen und da hast du dann auch deine erste quasi professionelle Station im Fußball gehabt, wo du nämlich als Videojournalist bei Hannover 96 tätig gewesen bist.
Richtig, das ist so korrekt gewesen. Das war damals Fuß in die Tür habe ich bekommen durch ein 6-monatiges Praktikum in der Pressestelle bei Hannover 96 und dann war es, ja, 2009 war das, ist ja schon ein Eckchen her, dass es dann so gekommen ist, dass genau in dem Zeitraum das Club TV dort mehr oder weniger ja, aufgebaut worden ist und da durfte ich dann Teil sein.
Mhm. Nur der Vollständigkeit halber hole ich mal ganz kurz ab, dass du danach noch eine Station bei der DFL hast, da gehen wir später nochmal drauf ein und dann hatte ich den Weg zum VfL Wolfsburg geführt, auch da sprechen wir nochmal drüber, aber ich würde sagen, jetzt gucken wir einmal ganz kurz ins Thema allgemein, wir wollen ja sprechen über clubeigene Medien und da wollen wir den Schwerpunkt heute auch setzen auf, ja, auf Club-TVs quasi, ne? Auf clubeigene Sender, clubeigene Fernsehsender könnte man fast sagen und da wollen wir einfach mal mit dir drüber sprechen. Wie sah das so aus? Du hast gesagt, das war in Hannover so, dass es dann, als du da warst, gerade aufkam, das Thema. Wie kommt es, dass das überhaupt Thema geworden ist damals? Und wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, kommt da einfach eines Morgens dann der Chef quasi mit Kaffee und einem Brötchen unterm Arm ins Meeting und sagt, Mensch Leute, wisst ihr was? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie wird sowas angestoßen?
Also ganz in den Kinderschuhen war ich bei Hannover 96 nicht dabei. Ich habe es dann quasi geerbt, weil mein werter Kollege Philipp Friedrichs damals und mein immer noch Kollege Christoph Heckmann, der immer noch bei 96 arbeitet, mittlerweile als stellvertretender Leiter Kommunikation, hatten dieses Club-TV neben dem Praktikum quasi aufgebaut. Club-TV kam damals auf, die großen Vereine hatten das natürlich schon längere Jahre, kam auf, auch im Zuge von des Größerwerdens von Social Media, das Bewegtbild im eigenen Verein immer einen größeren Wertschätzung bekommen hat. Man musste natürlich dann auch irgendwo, man hat dann versucht, sich abzusetzen von der klassischen Berichterstattung, die dann von den Öffentlich-Rechtlichen oder von Sky oder von damals noch Premiere teilweise aufgezogen worden ist. Und dann haben sich die Club-TVs beziehungsweise die sind dann gewachsen und dann natürlich auch das Club-TV.
Mhm. Und wie hat sich das Club-TV dann entwickelt in den Jahren, die du da gewesen bist bei Hannover? Das ist, du bist ja, hast ja durchaus eine längere Station bei 96 gehabt.
Genau, vielleicht kann ich da nochmal, ich habe gerade noch eine kleine Sache vergessen, das Club-TV bei den Vereinen kam mehr oder weniger durch eine Kooperation damals auch mit der Telekom zustande. Das war ein Projekt, Liga Total hieß das, meine ich damals, glaube ich, dass die auch die Rechte für die Bundesliga hatten. Und die sind auf die Vereine zugekommen und haben dann gewisse Abo-Systeme angeboten, dass die Fans einen gewissen Beitrag, ich glaube, das waren monatlich natürlich bei Hannover 96 3,96 Euro pro Monat. Und dann wurden Content und Inhalte für dieses Club-TV produziert. Ein Goodie war natürlich, dass die Fans auch die Spiele in voller Länge gucken konnten und auch die Highlights. Ich glaube, das waren immer so Highlight-Schnitte von 4 bis 5 Minuten, die dann auch immer von der Telekom angeboten worden sind. Um die Fans natürlich dann bei der Stange zu halten, hat man sich dann entschlossen, auch Redakteure einzustellen. Oder wir waren damals Freiberufler, neben dem Studium ging das alles noch. Und die haben dann oder wir haben dann noch bunte Beiträge um den Verein herum, Berichterstattung im Trainingslager, wo man dann relativ nah an den Vereinen war, Interview der Woche, also wirklich dann nochmal sehr oft auf dem Trainingsplatz dabei gewesen, wenn mal was Lustiges passiert ist. Und so ist dieses Konstrukt Club-TV dann gewachsen und hat sich dann auch etabliert.
Okay, das heißt also, es gab nicht nur das Angebot, sondern es gab auch eine entsprechende Nachfrage von Seiten der Fans?
Genau, definitiv. Also die Fans haben das in erster Linie gut angenommen. Man musste natürlich sehen, so ein Abo-System im Jahr 2008, 2009, das war damals noch nicht so etabliert wie heute. Wenn man an The Zone oder Netflix oder sonst irgendwelche Amazon Primes denkt, da ist der Zehner im Monat eigentlich fester eingeplant. Das war zu dem Zeitpunkt aber nicht so. Deswegen musste man die Fans natürlich mit Behind the Scenes ködern und natürlich dann auch versorgen. Und das hat großen Spaß gemacht.
Dennis, du als eingefleischter Dortmund-Fan, Fußball interessiert dich ja schon immer, solange ich dich kenne zumindest. Hast du jemals...
Ja, vorher auch schon, ja.
jemals darüber nachgedacht, Club-TV bei Borussia Dortmund zu abonnieren? Oder hast du das vielleicht sogar?
Nein, auf keinen Fall. Obwohl ich Mitglied bin und riesiger Fan, weil mich diese Behind-the-Scenes-Geschichten nicht so interessieren. Also ich kann es voll nachvollziehen, dass es viele gibt, die es interessiert. Ich habe mich jetzt zur Vorbereitung auch tatsächlich beim BVB nochmal informiert, was da überhaupt so angeboten wird. Das sind dann so kleine, lustige Interview-Schnipsel oder Kochen mit Mats Hummels. So. Ich habe da ein Video gesehen, wie Mats Hummels eine Dorade filetiert. So. Ist ganz lustig, man erfährt ein bisschen mehr über die Spieler. Ist tatsächlich eine nette Geschichte, wenn man denn wirklich Lust hat, da noch so tief einzutauchen. Mich interessiert das alles nicht so. Ich folge auch den Spielern nicht auf Instagram oder so. Aber ich glaube, da bin ich eher die Ausnahme als die Regel. Also ich kann es voll nachvollziehen, wenn man dafür was ausgeben möchte. Beim BVB kostet das auch, ich weiß gerade gar nicht wie viel. Und da gibt es natürlich auch Spieltagszusammenfassungen und so weiter. Und da gibt es schon echt lustige Sachen, klar.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Du hast eben gesagt, Felix, dass es früher bei 96 über die Telekom, als das losging, dass man das ganze Spiel da live sehen konnte. Habe ich das richtig verstanden?
Nicht live, sondern real life war das. Man konnte es nicht über das Portal live sehen. Man konnte es, sondern ich glaube, es waren 10 Minuten, Viertelstunde. Nach Abpfiff war das dann aufbereitet und war dann auf dem Portal auch mit mehr oder weniger eigenem Kommentator, der dann mit der Hannover-Brille das Spiel kommentiert hat, konnte man sich das dann nochmal anschauen. Ja.
Wow, ist das heute auch noch so? Also wird das heute noch so gemacht?
Teilweise ja. Beim VfL ist es jetzt so, dass wir uns wegbewegt haben von dem Abo-Modell. Ich bin auch, muss ich sagen, für meinen Teil gesprochen, kein Freund von diesem Abo-Modell, weil ich finde, dass man einfach höhere Reichweiten erzielen kann, wenn man einen sehr, sehr guten YouTube-Kanal pflegt. Und ich finde, dass dieses Behind-the-Scenes-Material, das muss nicht extra Geld kosten, heutzutage zumindest. Und vor allem dieses Goodie mit einem Real-Life-Spiel oder mit den Highlights, wenn wir ehrlich sind, kann man die ratzfatz heutzutage auf sportschau.de oder bei The Zone sehen, die Highlights des Spiels. Und die wenigsten schauen sich wirklich nochmal, wenn das Spiel vorbei ist, 90 Minuten nochmal Real Life an. Muss man ja auch ehrlich sein.
Ja, eigentlich nur, wenn es wirklich ein spannendes Spiel ist und man wirklich mit aller Kraft versucht, den Ausgang nicht vorher zu kennen, oder? Also, wie man das vielleicht irgendwie aus How I Met Your Mother gab es das mal rund um den Super Bowl. Da haben sie es verzweifelt versucht, den ganzen Tag sich diesem Thema zu verweigern. Und dann könnte ich mir vorstellen, aber stimmt. sonst eigentlich auch nicht.
Das einzige Spiel, was ich mir nochmal wirklich 19 Minuten angeguckt habe, war Deutschland-Brasilien. Muss ich an dieser Stelle mal droppen.
Ja, das auch zu Recht.
Ja, absolut zu Recht. Da war kurz gefragt, Felix, du wirst es nicht bei jedem Bundesliga-Verein wissen, klar, aber wie wird das denn in der Regel gehandhabt? Gibt es bei den meisten Vereinen ein Abo-Modell oder ist es wie bei Borussia Dortmund, was ich da vorhin gesehen habe, dass vieles for free ist, aber bestimmte Premium-Inhalte dann kosten und das sieht man nur in einem Abo-Modell? Was ist so der Standard in der Bundesliga?
Ich würde sagen, das ist ein Drittel zu zwei Drittel. Ein Drittel Pay, zwei Drittel nicht mehr Pay oder nie Pay gewesen. Also man kann, glaube ich, heutzutage sagen, dass jeder Bundesligist einen eigenen YouTube-Channel hat und der ist ja bekanntlich Free Content für alle. Aber so die Großen, in Anführungsstrichen, wir sind ja jetzt auch Dritter geworden, also gehören wir jetzt auch fast zu den Großen, die haben Pay-Content, aber die haben natürlich auch jetzt nur am Beispiel gesagt, FC Bayern oder Borussia Dortmund, die haben natürlich auch Modelle, beispielsweise die Bayern, die senden, glaube ich, 24/7. Also die haben wirklich eigenen TV-Channel, der wirklich rund um die Uhr Bayern-Content bietet. Bei den Dortmunder Kollegen, die haben nach wie vor dieses Modell Pay, und zeigen auch die Real-Life-Spiele und die Highlights der Spiele dann exklusiv auf ihrem BVB-TV, haben aber auch einen recht großen YouTube-Channel, ne? Wo die auch sehr, sehr viel for free anbieten, aber die Goodies gibt es dann halt wirklich hinter der Paywall. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt in mich gehe, ich weiß, dass der HSV noch Pay-Content hat, Werder Bremen hat Pay-Content, und dann muss ich fast schon
können
überlegen.
Können wir uns darauf einigen, dass Paid-Content ein Konzept für die zweite Liga ist?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, das stimmt. Wie war das noch gleich bei 96?
Schalke hat auch Pay-Content, glaube ich. Aber yeah. Beispielsweise der erste FC Köln, Erstligist, hat auch eine Paywall. Und Gladbach, glaube ich, auch. Also es kommen immer mehr dazu. Aber ich würde jetzt sagen, Erstligisten ein Drittel zu zwei Drittel.
Okay.
Ja, kann das denn wirklich eine relevante Einnahmequelle sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das bei den hohen Umsatzzahlen, die ja Bundesliga-Vereine heutzutage haben, wirklich ausschlägt. Also das, nach meinem Gefühl, du hast es ja gerade auch schon gesagt, würde ich sagen, dass der Content for free vielleicht dann doch noch mehr bringt, weil es einfach viel mehr Menschen sehen und die Einnahmen, die man generiert, im Vergleich eben gar nicht so hoch sind.
Ich glaube schon, dass sich das rentiert. Also da, sonst würde ich schätzen, dass auch Bayern oder Dortmund das anders machen würden, wenn die keine schwarzen Zahlen damit schreiben würden. Ich weiß beispielsweise, bei Borussia Dortmund ist mit einem Telekommunikationspartner, ohne den Namen zu nennen, ist auch jetzt ein Exklusiv-Presenter auf dem Club TV. Das muss sich einfach rechnen. Und die Fanbase dementsprechend bei Dortmund und Bayern wird wahrscheinlich, ohne die Zahlen zu kennen, sich so hoch sein, dass es sich rechnet.
Ja, wahrscheinlich erwischt man dann quasi einfach einen ausreichend hohen Prozentsatz, der dann einfach bereit ist, dafür auch zu bezahlen, ne?
Bestimmt.
Zumal du im Zweifel ja gerade bei Bayern und Dortmund hast du ja auch eine Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus. Also je nachdem, ob das möglich ist oder nicht. Aber eigentlich müsste es möglich sein, rein auch rechtlich. Müsstest du ja wahrscheinlich im ganzen deutschsprachigen Raum fischen. So, also wir haben ja die stärkste deutschsprachige Liga. Und ich kann zumindest für Bayern München sagen, dass sie durchaus viele Fans auch aus Österreich haben.
Genau, und ich weiß auch, dass teilweise auch auf Englisch, teilweise auch, glaube ich, auf Chinesisch produziert wird bei den Bayern. Also wir von den Club-TV sind auch untereinander ganz gut vernetzt. Man tauscht sich vor den Spieltagen immer aus, tauscht Bilder aus für Vorberichte etc. Deswegen bekommt man da immer mal wieder was mit. Vor Corona war es auch oft so, dass wir dann Club-Medientagungen hatten, wo wir dann mal einen Tag zusammengekommen sind und uns da ausgetauscht haben. Also so weiß man immer so grob Bescheid, wie es bei den anderen Vereinen läuft dann.
Naja, okay. Und dann hast du also die Station gehabt bei 96 und danach hast du dich aber vom Vereinsfußball so ein bisschen verabschiedet und bist zur DFL gewechselt. Also quasi, wenn man so will, vom Wettbewerber zum Veranstalter. Was hast du da gemacht?
Bei der DFL, ja, das war für mich damals so der, sagen wir mal, nächste Karriereschritt, sagen wir mal. Ich war bei Hannover 96, war ich lange Zeit freiberuflich tätig, dann bin ich in Festanstellung gekommen und habe dann so ein bisschen gemerkt, dass ich bin kein Freund von Stagnation so ein bisschen. Also wenn ich merke, dass ein Projekt ins Ruckeln kommt oder ich merke, dass das nicht weiter vorangeht und ich mit meinen Kräften irgendwann ja ans Ende komme und es sich nicht wirklich lohnt, dann wirklich weiter Kraft zu investieren, dann sage ich, dass ich meine Kraft woanders investieren muss. Genauso war das damals. Also Hannover 96, nicht falsch verstehen, super Verein, hat mir den Einstieg in die Bundesliga ermöglicht, aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war 2014, im Frühjahr habe ich mich dann dazu entschieden, weil da eine super interessante Stelle bei der DFL ausgeschrieben war, als Content Manager, und da durfte ich auch international agieren. Also ich war für die Social Media Auftritte, was das Bewegtbild-Content anging, für beispielsweise Facebook, den YouTube-Channel, den internationalen, den man in Deutschland gar nicht abrufen kann, nur mit kleinen Tricks, der DFL, war ich für Content-Produktion verantwortlich. Also ich hatte ganz viele Freiberufler und Kollegen an der Hand, wo ich dann gesagt habe, ey, Lewandowski hat einen Hattrick geschossen am vergangenen Wochenende, mach mal eine Top 10 der Lewandowski-Tore und die verteilen wir dann auf den einzelnen Channels. Genau, das wird dann meistens so auf Englisch dann vertont oder auf damals kam auch dann der spanische Kanal an den Start gerade und da wurden dann war ich für die Planung des Contents verantwortlich.
Okay, und jetzt habe ich gesehen, bei der DFL bist du nicht ganz so lange geblieben. Wie kam das dazu?
Richtig, also ich war ein halbes Jahr quasi nur in meiner wirklichen Heimat. Wie anfangs schon gesagt, komme ich aus dem Rheinland. Das war natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, dass ich wieder näher an die Familie ran wollte für den Moment. Bin aber in dem Job letztendlich leider nicht glücklich geworden, weil ich einfach die Vereinsseite ungeheuerlich vermisst habe und vor allem auch die Kamera in der Hand und das Moderieren und das Agieren mit Fans etc. Und dann kam es so, dass ich dort ja nach 1, 2, 3, 4 Monaten einfach nicht glücklich war und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich einen Anruf vom VfL Wolfsburg bekommen und die hatten zu dem Zeitpunkt gerade die Stelle des Videojournalisten, so schimpft sich mein Berufszweig, ausgeschrieben und dann kam eins zum anderen und ich bin wieder nach Niedersachsen zurückgekehrt.
Also man kann sagen, dir hat vor allem gefehlt, irgendwie selber operativ tätig zu sein, anstatt nur, in Anführungsstrichen, nur die Planung zu übernehmen. Und Wolfsburg bietet dir jetzt genau das.
Genau, definitiv. Also das war der Hauptgrund. Ich habe das, diesen Wechsel vom, mein Job macht's aus, dass ich nicht irgendwie 8 Stunden am Tag am Schreibtisch sitze. Das ist ganz oft, von A bis Z macht der Videojournalist das ja. Von der Planung des Contents bis hin zur Umsetzung, Vertonung etc. Und das hat mir tatsächlich dolle gefehlt. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass das dann wieder möglich ist. Und jetzt bin ich ja seit fast 5 Jahren sehr, sehr glücklich beim VfL Wolfsburg. Shoutout, großartiger Verein. Und die machen wirklich vieles möglich.
Okay, eine Frage muss ich mir noch ganz kurz erlauben. Du hast eben gesagt, beim VfL schimpft sich dein Job, ich zitiere, Videojournalist. Und das ist ganz spannend, weil ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge gelesen, dass du hier und da auch Spiele kommentierst. Du bist ja auch so das Gesicht von Wölfe TV vor der Kamera. Kannst du, glaube ich, gleich sogar besser selber was dazu sagen. Aber mir ist ein ganz markanter Punkt ins Auge gefallen, und zwar, dass ihr ein Testspiel gespielt habt, oder also der VfL Wolfsburg ein Testspiel gespielt hat gegen Fenerbahce, war es, glaube ich.
Oh ja.
Dass du live kommentiert hast, mit in der Spitze bis zu 120.000 Abrufern, Besuchern. Und da stellt sich mir die Frage, bist du wirklich Videojournalist oder bist du nicht eher Moderator oder Kommentator? Also ja. Wie würdest du dich da selber beschreiben? Also nicht jeder Videojournalist hat so ein Publikum, oder? Das ist ja schon die Ausnahme.
Nee, aber ich kann dazu eine nette Anekdote erzählen. Also genau dieses Spiel Fenerbahce, das war brutal. Das war ein Trainingslager in Österreich. wir haben uns dann, wir waren, was Livestreaming angeht, waren wir zu dem Zeitpunkt noch relativ frisch in den Kinderschuhen, mehr oder weniger. Wir haben uns dann entschieden, dieses Spiel auf YouTube zu streamen, Free Content. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich müsste nochmal reingucken, 15.000, 18.000 Abonnenten sein, was für uns bei YouTube überragend war. Mittlerweile sind wir bei, bei über 40.000. Aber um da auf den Tag nochmal zu kommen, wir haben uns dann am Vormittag haben wir uns diesen Livestream angelegt auf YouTube, haben den auf den Social Media Plattformen verteilt, damit man noch ein bisschen aufmerksam erreicht, und plötzlich ging das ab wie Schmitz Katze. Unsere Abozahl hat sich innerhalb von 3 oder 4 Stunden verdoppelt auf über 30.000, und man kann ja dann einsehen, wo die Abos herkommen, und es waren halt, Türken, die dann sich dazu entschlossen haben, weil wir es gestreamt haben und Fenerbahce nicht, dieses Spiel zu gucken und dieses Spiel zu verfolgen und den Push zu bekommen, wenn das Spiel dann losgeht, wenn wir live gehen. Und war ich vorbereitet auf das Spiel, dass wir haben, wenn wir gegen ein Testspiel machen, haben wir, 5 bis 10.000 Zuschauer. Wenn wir gegen Braunschweig spielen, sind es auch mal 12 oder 15.000, oder gegen HSV war das auch schon so. Aber diese Zahl von 120.000, da könnt ihr euch vorstellen, wie mein Puls gewesen ist. Also natürlich haben mich wahrscheinlich die meisten Zuschauer nicht verstanden, aber trotzdem, wenn du dann diese Zahl von anfänglich, 500, 1000, dann 2000, und die ist wirklich exponentiell, ist die nach oben geschossen und war dann in der Spitze bei 120.000. Das war schon eine geile Erfahrung. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ich wollte einfach kurz noch den Vorschlag machen, Philipp, dass wir vielleicht mal eine Folge auf Türkisch aufnehmen über Fenerbahce Istanbul, damit wir unsere Followerzahlen auch ein bisschen pushen.
Vielleicht haben wir auch das Glück, dass der VfL das verzeiht.
Deswegen, also ich bin immer, ich hoffe in der Vorbereitung auf Galatasaray oder Beşiktaş oder je nachdem, Trabzonspor, je nachdem welcher Verein, das geht auf jeden Fall durch die Decke.
Ja. Okay, das heißt aber, es war für dich auf, klar, irgendwie sicherlich eine Drucksituation, aber auch eine coole Erfahrung, oder?
Definitiv. Und jetzt ist mir deine Frage auch wieder eingefallen. Das ging ja so ein bisschen auf meinen Job als Videojournalisten hinaus. Genau. Ich hatte ja gerade eben schon angerissen, dass ich auch mal klassisch rausgehe zum Training mit der Kamera und filme da. Wir machen mittlerweile auch sehr, sehr viele Studioaufnahmen. Also wir haben auch ein eigenes Studio bei uns mit einem Greenscreen, mit einem Bluescreen, wo wir dann am Wochenende ein bisschen spoilern auf unserem Kanal, falls ihr Interesse habt, was essen unsere Profis am liebsten, was ist das Lieblingsessen, und da kann man immer so Compilations draus machen und die werden extrem gut angenommen von unseren Fans, und das sind dann so Punkte. Ich kommentiere aber auch wahnsinnig gerne, das war so ein Punkt, wo man so ein bisschen reinwächst. Ich würde mich niemals als Kommentator bezeichnen, weil da gibt's einfach die Profis, die das tagtäglich machen, und ich mache das halt pro Saison, sagen wir mal, wenn wir über den Daumen gepeilt, wobei wir auch bei den Frauen relativ viel Spiele übertragen dürfen in der UEFA Women's Champions League beispielsweise, grob über den Daumen gepeilt kommentiere ich 10 bis 20 Spiele pro Jahr, und das macht einen Wahnsinnsfreude, also das ist, wenn man sich dann einfach auf neuen Gebieten austoben darf und vor allem vom Verein dann auch die Möglichkeit bekommt, das zu machen, oder Veranstaltungen zu moderieren, da gehe ich drin auf, und das macht mir enorm viel Spaß, und das macht auch so meinen Job aus oder unseren Job aus. Wir sind zu dritt mit dem Andi Schießer und dem Mike Hartmann. Grüße an die Jungs an dieser Stelle, vielleicht hören sie ja mal rein in den Podcast. Wir wachsen auch, also im Herbst kommt noch einer dazu oder eine. Wir schreiben jetzt gerade aus ein neues Volontariat, und das macht einfach mächtig viel Spaß, im Team zu arbeiten und so vielfältig arbeiten zu dürfen.
Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, euer Team wird größer. Wie entwickelt sich denn Wölfe TV oder auch allgemein so clubeigene Videokanäle? Wird es immer wichtiger, oder wo geht der Trend da vielleicht in den nächsten Jahren hin? Wir haben ja gerade schon gesagt, was so der typische Content ist, so behind the scenes, man erfährt mehr über die Spiele, aber auch Spielzusammenfassungen oder ganze Spiele, Freundschaftsspiele eben hauptsächlich, die übertragen werden. Zeichnet sich da irgendwas im Horizont ab, was sich da in Zukunft noch ergeben könnte?
Also ich hoffe inständig, dass wir noch viel, viel weiter wachsen, weil ich habe jetzt so oft schon Bayern und Dortmund gesagt, bei Bayern weiß ich gar nicht, wie viele Mitarbeiter da arbeiten, aber ich stelle einfach mal eine Gegenfrage, was schätzt ihr denn, wie viele Kollegen beim Club TV von Borussia Dortmund arbeiten, wisst ihr das?
Boah, das wird schon eine gut zweistellige Zahl sein, denke ich. Also ich rate einfach mal bei Club TV selbst 15 Personen, 20
Personen. Ja, das ist nicht schlecht. Philipp?
Ich hätte 15 gesagt. Was ist es?
Ja, es sind 15. Also ich habe beim BVB eine Woche hospitieren dürfen im Dezember war es 2017. Da waren es, glaube ich, 13 Kollegen plus Praktikanten und die sind mittlerweile auch gewachsen. Und im Vergleich, der BVB spielt Champions League, wir spielen aber auch Champions League und das sogar mit zwei Vereinen, beziehungsweise mit Frauen und Männern, wo wir wirklich die Gewichtung fast 50% zu 50% legen. Da könnt ihr euch an einer Hand abzählen, dass wir doch die eine oder andere Überstunde in der kommenden Saison machen werden.
Ja, das zeichnet sich ab. Das zeichnet sich auf jeden Fall ab. Aber Dennis hat es ja eben schon angesprochen, wie so die Entwicklung aussieht und wo es so hingeht. Da können wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Aber ich habe mich gerade gefragt, wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel die Gewichtung da ansprichst von 50-50 oder du hast gesagt, dass man zum Beispiel irgendwie mit den Spielern oder dass man vorstellt, was die so gerne essen. Ich frage mich, wie sieht so eine Zielstellung vor der Saison aus oder so? Also habt ihr sowas, kriegt ihr irgendwelche Ziele an die Hand? Was sollt ihr erreichen? Weil es ist ja bestimmt nicht, ihr kriegt ja bestimmt nicht das Ziel, sprecht bei mindestens 8 Spielern über ihre Lieblingsspeise. Das muss ja, ihr habt ja wahrscheinlich irgendwelche Zahlen, die ihr erreichen sollt oder irgendwelche. Was nimmt man sich vor, wenn man Wölfe TV ist?
Wir wollen natürlich, unsere Währung ist irgendwo natürlich bei YouTube-Klickzahlen und Verweildauer auf den Videos und die Abonnentenzahl zu erhöhen. Da nehmen wir uns natürlich, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, aber da nehmen wir uns natürlich immer recht ambitionierte Ziele, dass wir unseren Kanal dementsprechend weiterentwickeln, die Fans anders irgendwie unterhalten mit neuen Formaten. Nächste Woche steht jetzt, wir sind ja mitten in der Sommerpause, steht jetzt unser kleines Content-Meeting jetzt erstmal intern an, intern bei Wölfe TV, dass wir uns neue Formate überlegen, die wir dann für die kommende Saison umsetzen und dann produzieren wir tatsächlich sehr, sehr viel vor und gehen danach in den Schnitt und dann versuchen wir durch guten Content viel mehr Abonnenten zu erreichen und Fans vom VfL zu überzeugen, die vielleicht auch Stand jetzt erstmal gar keine VfL-Fans sind. Also wir wollen bestmöglich unterhalten, das schreiben wir uns auf die Fahne, informieren, aber auch dann natürlich das Sportliche nicht aus der Sicht lassen mit Livestreams oder wenn wir die Mannschaften auf Reisen oder im Trainingslager begleiten. Einfach so ein buntes Portfolio und natürlich im Endeffekt dann durch guten Content die Zahlen zu steigern.
Kann es in dem Kontext sein, dass tatsächlich Konkurrenten im Kampf um die Aufmerksamkeit des Konsumenten auch die eigenen Spieler sind, die ja über ihre eigenen Instagram-Kanäle oder über ihre eigenen Facebook-Seiten, vielleicht sogar im Einzelfall über eigene YouTube-Kanäle selber Aufmerksamkeit abgreifen. Also sprich, wenn ich mich mehr für Wout Weghorst interessiere, dann kann ich das sicherlich bei euch erreichen, aber sicherlich eben auch auf seinen privaten Medien. Könnte das vielleicht sogar konträr laufen an der Stelle?
Die Erfahrung habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also ich glaube, keiner unserer Spieler oder Spielerinnen hat bisher einen eigenen YouTube-Channel. Natürlich sind die auch daran interessiert oder wir arbeiten auch hin und wieder für die Spielerinnen und Spieler, dass wir denen Szenen aus dem Training oder aus Spielen zur Verfügung stellen. Aber die Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Mir schwebt nur jetzt der Kanal von Thomas Müller oder Alfonso Davies, die haben natürlich eigene YouTube-Channels oder die Thomas-Channel-Challenge, kennt ihr bestimmt auch. Also ja. Ich glaube, es geht irgendwo ein Stück weit in die Richtung, aber da sind wir noch lange nicht angekommen, dass sich Club TV und Spieler irgendwie konkurrieren und ich glaube auch nicht, dass es so ein gutes Miteinander, ich kann jetzt natürlich nur für uns sprechen, dass das nicht der Fall sein wird, erstmal.
Jetzt wird natürlich auch versucht, mit dem clubeigenen TV-Sender sich selbst in einem positiven Licht darzustellen und seine Spieler, was absolut legitim ist, ganz klar. Aber jetzt gibt es ja durchaus auch Kritik an clubeigenen Videokanälen. Ich zitiere mal Erich Laser, das ist der Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten, der sagt, also seine Worte, nicht meine: Auf den clubeigenen Kanälen erscheint nur noch das, was der Verein will, auch die Meinung der Spieler ist die, die der Verein sehen will. Das ist schlichtweg Manipulation und hat mit freier Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Zitat Ende. Extrem hartes Zitat, wie ich finde. Er zielte damit vor allem auf Bayern TV ab, diesen kostenpflichtigen 24 Stunden am Tag TV-Kanal des FC Bayern. Felix, wie stehst du zu diesem Vorwurf?
Ich stehe dazu, wie umschreibe ich das jetzt am besten? Ich glaube halt, jeder Spieler ist mittlerweile so medienerfahren oder Spielerin auch so medienerfahren, dass die auf allen Medien mittlerweile irgendwo sich versuchen, nicht angreifbar zu machen. Das ist sowohl bei Club TV als auch bei den Stimmen zum Spiel bei Sky oder so. Also es ist alles auf, sagen wir mal, es ist selten tiefgründig wirklich, dass wirklich die Spieler dann tiefgründig argumentieren, was natürlich nach den Spielen auch gar nicht der Fall ist. Ich finde aber nicht, dass das, natürlich sind wir ein PR-Instrument, das muss man ganz klar sagen, als Club TV, aber es ist nicht so, dass wir uns irgendwie in konkurrierender Position zu den Fernsehsendern sehen. Wir haben eine ganz andere Intention, wir wollen bestmöglich unterhalten. Natürlich, wenn da mal Fauxpas passieren, haben wir die Möglichkeit, das nicht zu zeigen. Wenn es in einer Live-Übertragung bei Sky ist, ist das schwieriger rauszuschneiden. Klar, aber ich finde uns eigentlich wenig konkurrierend. Da würde ich dem Herrn Laser widersprechen an dieser Stelle.
Ja, ich persönlich muss auch sagen, dass diese Aussage des Herrn Laser vielleicht zutreffen würde, wenn es bei Interviews mit externen Journalisten wirklich ständig zu Äußerungen kämen oder die irgendwie diskussionswürdig wären. Aber wie du schon sagtest, die Spielerinnen und Spieler sind heutzutage so medienerfahren. Der Newswert ist ja oft nicht so wahnsinnig hoch, sondern es geht eher darum, Fehler zu vermeiden oder eben zu unterhalten. Und ich finde nicht, dass man bei den meisten Interviews so wahnsinnig viel Neues oder Spektakuläres erfährt, dass man sagen könnte, das hat jetzt so einen wahnsinnigen Mehrwert. Aber ich fand es ganz interessant, dass der das wirklich so harsch äußert. Also auch Sky hat das schon ziemlich krass kritisiert. Aber natürlich, die wollen, dass die Spieler möglichst exklusiv auch bei denen auftreten und nicht auf den clubeigenen Sendern.
Richtig. Wobei ich jetzt diesen sportjournalistischen Ansatz, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich, Felix, mich dann nur deiner Auffassung eigentlich anschließen. Man könnte das ja auch anders, oder man könnte da ja quasi einen Vergleich ziehen. Eine Homepage ist ja auch keine neutrale Zeitung oder so. Und natürlich stellt ihr von Wölfe TV Sachen im Zweifel in ein gutes Licht. Das ist ja euer Interesse letztlich. Und da seid ihr eben ein PR-Instrument und kein neutrales, unabhängiges Medium, das irgendwie versucht, Journalismus im herkömmlichen Sinne zu betreiben. Und das muss euch ja auch zugestanden sein.
Genau, also das sehe ich ganz genau wie ihr beiden. Also ich finde da, wie gesagt, dieses Konkurrierende sehe ich nicht wirklich.
Okay, ja, spannend. Dennis, hast du noch was auf dem Herzen, was die Clubmedien anbetrifft?
Auf dem Herzen in dem Sinne nicht. Mir ist bei der Recherche eine Umfrage untergekommen, die jetzt auch neulich erst gestartet wurde. Eine Fan-Q-Umfrage im Auftrag des Sportinformationsdienstes mit über 1000 befragten Personen. Also da wurden Fans befragt, inwiefern sie Vereinsmedien in Anspruch nehmen. Und über 83% der Befragten haben gesagt, mindestens wöchentlich nehme ich die Medien meines Vereins in Anspruch. Hauptsächlich per App. Oder über den clubeigenen TV-Kanal. Fand ich sehr hoch, die Zahl. Also ich weiß, die Umfrage ist repräsentativ offensichtlich. Ich weiß natürlich nicht die genauen Umstände der Umfrage. Aber das zeigt schon, dass die vereinseigenen Medien eine sehr, sehr große Rolle spielen für Fans. Und dass es wirklich sehr wichtige Kanäle sind.
Ja, finde ich. Also das, bitte?
Bitte, Philipp.
Ja, ich wollte mich hier nicht vordrängen, Felix. Du bist Gast.
Finde ich super interessant. Also da würde ich nach der Aufzeichnung hier mal auf dich zukommen. Kannst du mir gerne mal rüberschicken. War ich auch, ich habe so im Vorfeld überlegt, boah, wie viel Prozent werden das jetzt kommen? Über 50 war ich mir schon sicher, aber 83 ist schon eine enorme Zahl.
Ja, ich werde es nochmal raussuchen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Ich habe es auf bei sport.de gelesen. Da wurde darüber berichtet. Ich schaue mal, ob ich auch wirklich die Umfrage selbst irgendwo sehe oder die Studie selbst entdecke irgendwo. wir werden es verlinken und dir schicke ich es auch zu auf jeden Fall. Ja.
Cool. Wunderbar. Felix, jetzt nochmal an dich die Frage. Glaubst du, wir haben in der Betrachtung von Wölfe TV und in der Betrachtung deines Jobs und deiner Branche, wenn man so will, jetzt hier was Fundamentales übersehen, was wir noch gar nicht angesprochen haben?
Ich glaube, das war schon ganz gut, gut abdeckend.
Wunderbar.
Wie ihr nachgebohrt und nachgefragt habt. Also ich glaube, ich konnte da einen kleinen Einblick zumindest bei Wölfe TV liefern. Ja, und schaut gerne mal auf den Kanal vorbei, an alle, die jetzt gerade draußen zuhören. Wir freuen uns über jedes Abo.
Auch das verlinken wir gerne nochmal in den Shownotes, wo man euch findet, also euren YouTube-Channel bringen wir super gerne nochmal in die Shownotes. Ansonsten, Felix, sind wir dann jetzt an dem Punkt angelangt, uns bei dir herzlich für deine Zeit zu bedanken. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit unseren Fragen hier Rede und Antwort zu stehen und uns ein bisschen mitzunehmen in die Welt eines Videojournalisten im Profifußball. Danke dafür.
Sehr, sehr gerne. War mir eine außerordentliche Ehre, der letzte Gast vor der Sommerpause gewesen zu sein. Vielen Dank.
Genau so ist es. Die Brücke wollte ich gerade noch schlagen. Du hast jetzt noch Sommerpause und dann nächste Woche dein Meeting, wie es mit Content weitergeht. Wir starten jetzt in die Sommerpause. Wir wissen noch nicht ganz genau, Dennis, wann wir wieder on air gehen, aber sobald wir da Näheres wissen, werdet ihr es auf unseren einschlägigen Medien mitbekommen. Wir teilen das natürlich schnellstmöglich mit. Wir planen auch, alles noch so ein bisschen umzubauen. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ja. Aber da können wir noch nicht so viel verraten.
Ja, ein eintägiges Bootcamp wird es geben. Wir haben uns ja nun in der ganzen Zeit auch nur einmal wirklich face-to-face gesehen, glaube ich. Wohnen ja auch nicht im gleichen Ort, Corona-Pandemie und so weiter und so fort. Und einen Tag nehmen wir uns mal die Zeit und schauen mal, wie wir das Ganze hier weiter fortführen. Aber dass es weitergeht, daran besteht, glaube ich, kein Zweifel. Ja, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer. Dann seid ihr im Bilde. Und wir hoffen, dass euch die letzten Monate Spaß gemacht haben mit uns, dass ihr uns gerne zugehört habt, dass ihr auch heute sehr gerne zugehört habt mit Felix, einem super entspannten Gast, auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank und wir wünschen euch alles Gute.
So machen wir es. Alles Gute und Abpfiff.